ARD.
Hallo, hier ist Charlotte Witt vom MDR. Ich habe Ihnen letzte Woche einen Brief geschrieben und wollte fragen, ob ich kurz hochkommen darf, dass wir einmal sprechen.
Ah, ich habe nichts mehr von Ihnen gehört, deswegen wollte ich mal persönlich nachfragen.
Und Ihr Mann auch nicht?
Schade, weil Sie waren ja eigentlich die, die dafür gesorgt haben, dass das auch alles mit ans Licht gekommen ist.
Aber wir können das Ganze ja auch super anonym machen.
Ich möchte das Gespräch jetzt beenden, ja? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
Na gut, dann trotzdem danke. Oh Mann, warum hat sie uns nicht reingelassen?
Ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt noch was passiert. Ich frage mich die ganze Zeit, ob sie jetzt aus dem Fenster guckt.
Ich stehe also weiter vor verschlossener Tür. Die Frau von I.M. Schneider möchte nicht öffentlich sprechen. Das hat sie sehr deutlich gemacht. Sie hat Angst davor, was passieren könnte, wenn sie darüber spricht. Sie ist froh, dass diese Zeit vorbei ist und will nicht alte Erinnerungen wieder hochholen. Ihr Mann, der ehemalige I.M., auch nicht. Ann-Kathrin und ich hören das nicht zum ersten Mal. Es sind nicht nur die Verantwortlichen, die nicht mit uns sprechen wollen. Auch viele BeobachterInnen oder Menschen, die den Frauen helfen. Sie wollen sich nicht öffentlich äußern. Ein paar von ihnen sprechen mit uns nur für die Recherche oder durch Berichte in Akten, die sie damals schreiben. In dieser letzten Folge schauen wir auf die Perspektive der Verantwortlichen. Ihr hört Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Ein ARD-Podcast über die sogenannten Tripperburgen der DDR. Ich bin Charlotte Witt. Gemeinsam mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Kanier habe ich Frauen getroffen, die dort eingesperrt waren. Im Podcast haben wir ihre Geschichten erzählt. Das ist die sechste und letzte Folge. Sabines Wunsch. In Folge 5 haben wir uns die gesellschaftliche Aufarbeitung der geschlossenen Station angeschaut. Die geht sehr schleppend voran und es gibt noch viel zu tun. In dieser Folge hören wir Aussagen von Verantwortlichen und Mitwissenden. Und wir treffen nochmal auf Sabine, die uns seit Folge 1 begleitet. Gemeinsam mit ihr suchen wir nach einer Person aus ihrer Vergangenheit. Kurzer Disclaimer. Wir haben im Team viel darüber diskutiert, wie wir über die Menschen sprechen, die den Frauen Leid angetan oder in diesem System gewirkt haben. Einige sind aktiv beteiligt, wie ÄrztInnen oder die Stationsleiter. Andere bekommen viel mit, weil sie mit ÄrztInnen zusammenarbeiten, wie I.M. Schneider und seine Frau. In unseren Augen tragen sie alle eine Verantwortung. Deshalb sprechen wir von Verantwortlichen. Und dann gibt es noch das medizinische Personal. Die Fürsorgerinnen oder die Menschen von der Jugendhilfe. Sie sind von der Zeit und dem Repressionsapparat DDR geprägt. Sie beobachten eher und sind zum Teil Mitwissende. Im Februar treffe ich den ehemaligen Gynäkologen Martin B. in Erfurt. Er arbeitet ab 1976 in einer Frauenklinik. Ab und zu wird er auch auf die venerologische Station gerufen, um bei bestimmten Fällen seine Einschätzung zu geben. Martin B. erinnert sich so.
Jetzt noch mal mit den Geschlechtskrankheiten und den Frauen, das ist ein sehr schwieriges Kapitel. Weil die Symptome, die man hat, die sind nicht eindeutig. Das geht zum Beispiel von einer einfachen Blasenentzündung über eine ganz einfache Scheidenentzündung oder über irgendwelche Schmerzen im Bauch. Da hat man dann natürlich auch manchmal... Ja, Frauen eben, ja, sagen müssen, sie haben eine Geschlechtskrankheit und die waren natürlich dann aus allen Wolken gefallen.
Ich frage ihn auch danach, wie er die OberärztInnen auf der venerologischen Station beschreiben würde. Es seien ganz normale KollegInnen gewesen, wie auf anderen Stationen auch.
Aber das heißt, Sie können sich nicht vorstellen, dass jetzt auf der Station von Herrn Frauen extra brutal jeden Tag gynäkologisch.
Kann ich mir nicht vorstellen. So wie ich den kenne, den Professor, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Das weiß ich nicht, ob der da irgendwelchen disziplinarischen Druck ausgesetzt worden ist, dass er das gemacht hat. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das war ja Hautklinik, ja, und hatte mit denen nur medizinisch zu tun.
Wie erklären Sie sich das?
70% nicht krank in diesen geschlossenen venerologischen Stationen DDR-weit?
Keine Ahnung. Könnte ich das...
Weil laut Ihrer Erfahrung konnten ja nur Frauen dort eingewiesen werden, die eine Diagnose hatten und krank waren.
Ja. Weiß ich nicht, was sie da eingewiesen haben. Kann ich nicht, weiß ich nicht. Das wäre meiner Ansicht nach eben absolut unärztlich.
Für Martin B. gilt damals wie heute der Kodex seiner Profession. Ärztinnen helfen, Krankheiten zu heilen.
Mein alter Chef in der Dermatologie, der hat mir gesagt, eine Gonorrhoe zu bekommen wäre keine Sache der Moral, sondern es wäre Pech.
Martin B. ist ein stiller Beobachter. Er bekommt die venerologische Station in Erfurt nur am Rande mit. Er kann meine Frage leider nicht beantworten, warum auch gesunde Frauen auf die Station eingewiesen werden konnten. Viele der geschlossenen venerologischen Stationen sind eher Verwahranstalten. Nicht auf jeder Station herrschen die gleichen Regeln. Es gibt Stationen wie die in Halle mit dem brutalen Chefarzt und der Kurbeldora. Oder die Station in Berlin-Buch, wo noch zusätzlich Kosmetiktests an Frauen durchgeführt werden. Ich frage mich, ob den Verantwortlichen heute bewusst ist, dass sie Unrecht begangen haben. Weisen sie uns ab, weil sie sich das selbst nicht eingestehen können? Einzig Stasi und Krankenakten geben uns einen Einblick in die Zeit. Sie dokumentieren das Geschehen in den geschlossenen Krankenstationen. Sie zeigen, wie das Personal die Frauen wahrnimmt und über sie spricht. Meine Kollegin Ann-Kathrin war gemeinsam mit dem Rechercheteam in Stadtarchiven unterwegs. Sie haben Akten eingesehen und Hintergrundinfos gesammelt.
Wir waren in den Archiven in Halle, Leipzig und Berlin. Das hat sich gelohnt. Durch die Akten konnten wir zum Teil die Perspektiven der Verantwortlichen rekonstruieren. Die Akten und Publikationen aus der Zeit zeigen deutlich, dass vor allem Frauen für die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten verantwortlich gemacht werden. In der Krankenakte einer Frau steht zum Beispiel:
Am 15.12.1967 wurde F. von einem an akuter Gonorrhoe erkrankten Patienten als Infektionsquelle benannt. Gleichzeitig benannte sie noch zwei weitere GV-Partner, von denen einer inzwischen auch an einer akuten Gonorrhoe erkrankt ist. Außerdem hatten wir inzwischen erfahren, dass die F., die häufig ihre Arbeitsstellen wechselt, als Serviererin tätig ist und in Frankfurt oder als Revolver-Lili und Miss Lady unter der männlichen Bevölkerung bekannt ist, häufig die GV-Partner wechselt und Gäste animiert. Die stationäre Einweisung wurde von der Patientin anfangs abgelehnt. Sie wurde wiederum frech und aufsässig und musste dem Herrn Chefarzt vorgestellt werden.
So wie es in der Akte beschrieben wird, können wir davon ausgehen, dass ihr Prostitution vorgeworfen wird. Auch sonst wurde den Frauen auf den geschlossenen Krankenstationen ein Stempel aufgedrückt. Das geht auch aus einem Brief an den damaligen Gesundheitsminister hervor. In den 70er Jahren beschreibt ihm ein Chefarzt der geschlossenen venerologischen Station in Berlin-Buch, welche Frauen er vor allem auf der Station behandelt. Er schreibt, dass es sich
bei der Mehrzahl der Insassen um asoziale Elemente, Personen mit gemindertem Bildungsgrad, teils sogar kriminellen Erfahrungen, schlechten Erfahrungen aus Kinderheimen, Jugendwerkhöfen, Jugendstrafanstalten und Hafteinrichtungen oder sogar um notorische Ausbrecher aus diesen Einrichtungen handelt.
Er scheint also nicht viel von seinen Patientinnen zu halten. Passt für mich zu dem, was ich bisher von den geschlossenen Stationen gehört habe. Hier landen auffallend viele vermeintlich unangepasste Mädchen und junge Frauen. Solche, die scheinbar an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, mit denen die eigenen Eltern überfordert sind oder die, die gegen die gängige Norm der DDR rebellieren.
Ich habe für die Recherche auch die Wissenschaftlerin Steffi Brüning interviewt. Für ihre Forschungsarbeit hat sie mit medizinischem Personal gesprochen. Diese Gesprächsprotokolle hat sie uns anonymisiert zur Verfügung gestellt. Sie zeigen uns, wie das ehemalige Personal heute noch über die geschlossenen Einrichtungen denkt. Zum Beispiel erinnert sich eine Krankenschwester:
Das war doch eigentlich ein System, was vernünftig war, dass man da so ein bisschen für Ordnung gesorgt hat, nicht?
Und ein ehemaliger Arzt sieht zwar das Unrecht, was den Frauen widerfahren ist, für ihn liegt die Ursache dafür aber woanders.
Sie sind geschädigt. Für mich ist das ganz klar und ich bin auch dafür, an den Schäden zu arbeiten. Aber geschädigt sind sie durch ihre soziale Erziehung. Da ist die Schädigung, nicht durch die Tripperburg.
Für mich schwingt da die Abwehr mit, die Charlotte eben beschrieben hat. Das hört sich nicht nach einem Schuldgeständnis an.
Wir können also festhalten. Es gibt die BeobachterInnen und Mitwissende, die relativieren, was in den geschlossenen Krankenstationen passiert ist. Dann gibt es die Verantwortlichen. Hier wissen wir durch Akten- und ZeitzeugInnen-Interviews, dass sie kein Schuldeingeständnis und kaum Reue zeigen. Dabei hätten sie sehr wohl die Möglichkeit gehabt, Einfluss darauf zu nehmen, was auf den Stationen passiert. Der Wissenschaftler Maximilian Schocho erzählt mir von einem Fall aus Dresden.
Man muss aber auch sagen, das kann man ganz gut an dem Beispiel von Dresden-Friedrichstadt nachweisen. Der Leiter, der die Station sehr lange geleitet hat, ist irgendwann in Rente gegangen und sein Nachfolger, der ist mit diesen Zuständen in Dresden überhaupt nicht klargekommen und hat sofort gesagt, ich bin jetzt der neue Direktor. Solche menschenverachtenden Behandlungsweisen finden unter meiner Leitung, unter meiner Verantwortung nicht statt. Der hat dann Dresden aufgelöst, also die Station dort, und hat völlig neue Forschungsakzente gesetzt.
Das Beispiel zeigt, dass es auch an den Menschen hängt, die im System der Unterdrückung handeln. Es gibt auch Personen, die den Frauen helfen, die sie unterstützen und nicht als unangepasst abstempeln. Die das Unrecht erkennen, was in den geschlossenen Stationen, aber auch in den Heimen und Jugendwerkhöfen geschieht und es ändern wollen. Demgegenüber stehen aber Verantwortliche, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden und Mitwissende, die die Umstände entweder relativieren oder von den brutalen Behandlungen nichts gewusst haben. Betroffene Frauen treten aber weiter in die Öffentlichkeit und erzählen ihre Geschichten. Sie machen deutlich, was für ein Unrecht und Leid ihnen widerfahren ist. Auch die Forschung ist bemüht, dieses Kapitel der DDR weiter aufzuarbeiten und neue Erkenntnisse ans Licht zu bringen. Und dann gibt es noch das gesellschaftliche Engagement in Vereinen und Gedenkstätten. Menschen, die sich jetzt aktiv an der Aufarbeitung beteiligen und die betroffenen Frauen dabei unterstützen. Zum Beispiel Juliane Weiß von der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Sie hilft betroffenen Frauen wie Sarah bei ihrer Aufarbeitung. Juliane begleitet sie auch zu den Interviews mit mir und gibt Sarah Kraft. Und Sarah besucht auch die Veranstaltungen der Gedenkstätte und erzählt dort ihre Geschichte. Sie bricht ihr Schweigen. Und dann gibt es noch den Verein Riebeckstraße 63, mit dem wir im engen Austausch stehen. Der Verein arbeitet die Geschichte des Geländes in der Riebeckstraße im Leipziger Osten auf. Hier befindet sich unter anderem von 1952 bis zum Ende der DDR die Tripperburg. Das ist die geschlossene Krankenstation, in der Sabine und später auch Sarah inhaftiert werden. Der Verein organisiert auch sogenannte Erzählcafés. Damit will er LeipzigerInnen und ZeitzeugInnen zusammenbringen und einen Austausch anregen. Bei einem dieser Erzählcafés lernen sich auch Sabine und Sarah kennen. Sie berichten dort von ihren Erlebnissen auf der geschlossenen Station und sind dankbar, sich mit anderen ZeitzeugInnen auszutauschen. Das bringt mich auf die Idee, mich nochmal alleine mit den beiden zu treffen. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie die beiden heute auf ihre Vergangenheit zurückblicken und was ihnen der Austausch mit anderen Betroffenen bringt. Also treffen wir uns im März 2024 auf dem Gelände des MDR.
Ja, ich esse auch eine Brezel.
Wir sitzen bei Kaffee und Brezeln zusammen.
Also ich bin da bei dir, Sabine. Ich sehe das auch so.
Nach etwas Smalltalk kommen wir auf die geschlossenen Stationen zu sprechen.
Und würdet ihr sagen, dass es euch so hilft, dann darüber sich auszutauschen und festzustellen, hier haben wir überall Gemeinsamkeiten und...
Na, es geht nicht, in der Regel geht es ja nicht um die Gemeinsamkeiten, die man hat. Es geht ja darum, dass man sich austauschen kann. Für mich geht es eigentlich darum, das nach außen zu tragen, dass es vorhanden war. Es ist ja nicht weg gewesen oder dass man jetzt sagt, naja, da sind bloß die hingekommen, die jetzt nicht systemrelevant gewesen sind, sondern es konnte jeden treffen.
Richtig, ja.
Egal aus welchem guten Elternhaus man kam, Man war nicht gefeit davor. Und das Schlimme an der Sache ist, man konnte sich nicht wehren. Man konnte weder Widerspruch einlegen, noch sich irgendwo beschweren, dass man das nicht möchte. Und man musste, wie in 70er Jahren, so war es auch in 80er Jahren, man musste die Prozedur über sich ergehen lassen. Es wurde kein Nein akzeptiert.
Ja, ich habe das auch als Strafe gesehen damals. Und ich habe das auch als, ich habe das so gesehen, dass ich bestraft werden musste. Komisch. Also damals als 15-Jähriger. Ich habe was getan, was ich nicht hätte tun dürfen und jetzt werde ich bestraft.
Also ich habe es als Demütigung empfunden?
Ist sicher auch, ja. Also ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben. Da waren so viele Gefühle in mir. Also es waren Ängste, es war eine Strafe und natürlich war es auch Demütigung, also diese Untersuchung jeden Tag und
also,
diese Strafe, Behandlung überhaupt, die schlechte Behandlung.
Also als Strafe habe ich das für mich gesehen
für mich.
Und habe aber damals schon gedacht, wer gibt dem Arzt oder der das da unterschrieben hat, das Recht, drüber zu urteilen, welche erwachsene Frau oder welcher Teenie hat das Recht, jetzt sexuellen Kontakt zu pflegen und wer hat es nicht? Wer gibt ihm das Recht zu bestimmen, man hat einen Partner zu haben und nicht in der Woche drei?
Diese Fragen haben wir uns auch bei der Recherche immer wieder gestellt. Antworten darauf bekommen wir aber kaum welche. Ich erzähle Sabine und Sarah davon, von der Abweisung und der Ignoranz vieler Verantwortlicher.
Was macht das mit euch zu wissen? Ne? Wir haben diese Menschen kontaktiert, wir wollten sie konfrontieren. Und sie haben alle gesagt, nee, ich möchte mich dazu nicht äußern, das ist zu lange her.
Ja, der möchte schon zugeben, dass er große Fehler gemacht hat. Und das war falsch und die wissen sicher auch, dass es falsch gewesen ist. Aber das möchte wohl niemand zugeben. Vielleicht waren sogar welche dabei, die sagen, ach, das war richtig. Ich habe das gern gemacht, kann ich mir auch vorstellen. Die werden natürlich auch nicht darüber reden. Aber weil du sagst, was würde ich jetzt den Leuten sagen, wenn jetzt plötzlich so eine Schwester vor mir sitzen würde? Ich würde mich jetzt mit ihr unterhalten. Ich würde ihr einfach sagen, wie ich mich damals gefühlt habe. Dass es schlimm war, was sie gemacht haben und dass es mir wehgetan hat. Und dass ich es eigentlich nicht verdient habe. Das würde ich sagen. Ich würde mich ganz normal mit dieser Person unterhalten. Würde ihr das sagen? Das war nicht schön, dass ich Angst hatte.
Und würdest du das wollen, quasi heute dich mit
Ich würde gerne mal, ja, ich würde, also ich würde mich gerne mal mit so einem Menschen unterhalten. Ja, ich würde die Frau nicht beschimpfen oder, ne, die da gearbeitet hat oder so, aber ich würde mich gerne mal mit ihr unterhalten und würde ihr einfach sagen, was das mit mir oder mit uns gemacht hat. Also das würde ich ihr gerne sagen. Dass sie einfach mal auch mal versteht, wie wir uns gefühlt haben damals, was für Schmerzen wir hatten. Ja, und
also das ist so meins, was ich hätte gern so gesagt. Natürlich, dass wir Angst hatten, dass wir uns allein gefühlt haben. Also Mama und Papa waren nicht in der Nähe. Also es war keiner, der wo man Hilfe schöpfen konnte. Man war auf sich allein gestellt. Ja, und das finde ich so schlimm. Und das begleitet ja ein Leben lang. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ich bin jetzt vor der Tür, jetzt werfe ich das ab. Das ist nicht mehr vorhanden, es ist ja da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt richtige Wut habe oder so. Die hatte ich vielleicht bei Mauerfall oder vor dem Mauerfall, wie auch immer. Wenn man dann volljährig ist, man dann entlassen wird, oh, jetzt gehe ich dahin. Aber weiß genau, also selbst wenn ich da klingeln würde, wäre die Tür zu gewesen. Na, also man hätte da nichts für sich aufarbeiten können. Ja, aber das Schlimme ist, dass man das ein Leben lang bei sich trägt.
Aber finde ich mutig, dass ihr euch vorstellen könntet, so eine Person zu konfrontieren heutzutage.
Ja, das würde ich tun.
Also wenn ich, also ja, finde ich sehr mutig. Ja, oder ich stelle es mir wirklich, so jemandem persönlich gegenüber zu sitzen, ist, glaube ich, also ich.
Ne, also mir wäre einfach wichtig, also es wäre, wenn mir jetzt so eine Person gegenüber sitzen würde, wäre mir wichtig, ihr das irgendwie begreiflich zu machen, was da passiert ist, ja, dass sie mal drüber nachdenkt. Einfach, dass sie drüber nachdenkt, ob sie es am Ende versteht oder einsieht, weiß ich nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass ich es ihr irgendwie verständlich machen könnte, was sie da eigentlich gemacht hat, ne? Indem sie ihre Machtposition ausgenutzt hat, um die Mädchen da, ich sag schon mal, zu quälen. Ja, das war ja doch.
Ich bin echt beeindruckt, mit welcher Sicherheit die beiden mir erzählen, was sie den Verantwortlichen sagen wollen. Für mich wirkt es, als sei die Wut vom Anfang verflogen. Und jetzt ist nur noch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit da. Der Wunsch, dass die Verantwortlichen merken, welches Unrecht sie ihnen angetan haben. Der Wunsch nach Einsicht. Dieses Treffen zeigt mir, wie wichtig dieser Austausch zwischen Betroffenen ist. Sie merken, sie sind nicht alleine mit ihren Erfahrungen. Sarah, die noch am Anfang ihrer Aufarbeitung steht, hilft es zum Beispiel, sich mit Sabine auszutauschen.
Sie hat über ihre Erfahrungen gesprochen, wie sie damit umgeht oder umgegangen ist mit dem Thema. Und für mich war das eben wichtig, da ich ja am Anfang der Aufarbeitung stehe, wo ich sagen kann, ich kann da einen Teil für mich mitnehmen. Und ich habe mich, obwohl Sabine älter ist als ich, habe mich da irgendwie wiedergefunden.
Und Sabine hat ihren Umgang damit gefunden, auch wenn die Erinnerungen an diese Zeit manchmal schmerzhaft hochkommen.
Heute bin ich froh, dass es bekannt geworden ist erstmal. Das ist für mich so wichtig, ja. Und dass ich auch Betroffene treffe und sehe, wie gehen die damit um. Ja, wie ist es im Leben weitergegangen? Das interessiert mich dann so, ne? Wie ging es dann weiter für dich? Ja, und ja, solche Sachen finde ich dann sehr interessant, mal so zu wissen, wie jeder damit umgeht oder umgegangen ist.
Sabine will sich aber nicht nur mit Betroffenen austauschen. Es gibt eine Person aus ihrer Vergangenheit, die sie gerne einmal wiedersehen möchte. Das erzählt sie Ann-Kathrin schon in einem ihrer ersten Gespräche. Sabines Wunsch ist ein Treffen mit Frau R., die Fürsorgerin, die ihr so sehr geholfen hat, die sie von ihren Eltern weggebracht hat, die sich später dafür eingesetzt hat, dass sie ihre Tochter Yvonne behalten darf. Sabine würde sich gerne bedanken und ihr sagen, wie sehr Frau R. ihr Leben verändert hat. Sabines Wunsch ist uns nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und nach monatelanger Recherche ist es uns tatsächlich gelungen, Frau R. zu finden. Mit Unterstützung von Frau R.'s alter Arbeitsstätte haben wir eine Adresse gefunden. Dort haben wir dann Flyer in Briefkästen verteilt. Und dann endlich zwei Anrufe von AnwohnerInnen. Frau R. wohnt jetzt im Seniorenheim. Gerne hätten wir sie zu ihrer damaligen Rolle als Fürsorgerin befragt und wie sie diese Zeit wahrgenommen hat. Aber Frau R. ist schon 84 Jahre alt und hat keine Angehörigen mehr. In dem Alter kann sie sich nicht mehr an alles erinnern. Was wir aber organisieren können, ist ein Treffen zwischen ihr und Sabine. Und so sitzen wir im Februar 2024 mit Sabine im Auto auf dem Weg zu Frau R.
Wir fahren jetzt zu Frau R. Die Frau R. habe ich vor ungefähr 47, 48 Jahren kennengelernt. Ich war 14 oder 15 und die Frau R. arbeitete bei der Jugendhilfe. Und ich sag mal so, unsere Familie war der Jugendhilfe ja lange bekannt schon. Also ich war ja damals sozusagen laut Meinung meiner Eltern und anderer Leute vom Jugendamt ein hoffnungsloser Fall. Und die hatte immer große Hoffnung in mich gesetzt. Und die hat halt auch immer gesagt, dass ich gar nicht so schlecht bin. Und,
schön. Also sie hat so, also echt immer irgendwie an dich geglaubt. Und
die hat immer an mich geglaubt.
Selbst wenn irgendwie, selbst ja, deine Eltern irgendwie.
Sie war gut. Also ich habe mich da auch so wertgeschätzt gefühlt. Ja, und ja, und deshalb mag ich die sehr. Und ja, sie ist schon ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Ja.
Sabine sitzt neben mir. Sie hat einen großen, bunten Blumenstrauß in der Hand. Sie ist aufgeregt und kann noch nicht richtig fassen, dass sie Frau R. gleich trifft.
Also ich hoffe erstmal, dass sie es auch ist. Ja, ich, also Also mir ist momentan so ein Gefühlschaos, ne? Also ich würde mich freuen. Ich hoffe, dass sie vielleicht sich noch an die Geschichte erinnert. Das wäre natürlich total schön. Und ich sag mal so, ich lasse mich einfach überraschen. Also ich habe jetzt auch jetzt... Ja, also ich bin...
sehr aufgewühlt.
Ich freue mich. Ich freue mich einfach, sie zu sehen und... ja, puh.
Glaube ich.
Jetzt kommen mir schon wieder die Tränchen.
Ja, also ja, ich ist bin einfach ein wichtiger Mensch irgendwie auch.
Ne? Ja.
Und einfach super gewesen.
Ja.
Und im nächsten Moment stehen wir schon vor ihrer Zimmertür im Seniorenheim. Meine Kollegin Ann-Kathrin geht schon mal rein, um Sabine und mich anzumelden. Wir warten vor der Tür.
Ich bin verrückt, was so im Leben alles passiert. Echt heftig.
Vor allem in deinem Leben.
Ja. Ja, es ist viel passiert. Und jetzt das noch. Und
sie holt uns.
Sie holt uns.
Okay. Geht's los, Sabine?
Ja, wir gehen mal rein.
Ja.
Hast du auch das Foto dabei?
Ich hab's.
Dann gehen wir mal rein.
Doch, das
hallo.
Ist
ja.
Hallo.
Hallo, Frau R.
Frau R. liegt im Bett. Ihr Zimmer im Seniorenheim ist liebevoll eingerichtet. Sie begrüßt uns mit einem freundlichen Blick. Sabine erkennt sie sofort, obwohl die Frau im Zimmer heute viel älter aussieht. Aber ihren aufgeweckten Blick und ihr liebevolles Lächeln hat sie behalten. Das versetzt Sabine wieder zurück in einen Moment ihrer Vergangenheit. Eine Zeitreise nach 1977, als Frau R. Sabine aus einer Kneipe holt und sich später immer wieder für sie einsetzt.
Ich war 16 und das war damals sehr schwierig, wenn man so jung war, das Kind zu behalten. Und man wollte mich immer überreden zur Adoption und ich habe immer Nein gesagt. Und sie haben immer zu mir gesagt, Sabine, du schaffst das.
Freue ich mich.
Ich freue mich auch. Sie haben mir sehr geholfen.
Da bin ich richtig stolz auf mich.
Das können Sie auch sein. Da können Sie richtig stolz. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Und ich wollte sie immer mal wieder sehen und die Damen haben es möglich gemacht.
Sabine kämpft mit den Tränen. Das geht uns allen im Raum so. Sabine hat auch ein altes Klassenfoto dabei. Frau R. war auch die Lehrerin von Sabines älterem Bruder.
Schauen Sie mal, vielleicht erkennen Sie das. Erkennen Sie sich?
Ich erkenne mich, ja.
Ist unglaublich, oder?
Mit Dauerwelle.
Mit Dauerwelle, ja. Wir hatten damals alle Dauerwelle, ne? Hm. Wollen Sie das Foto behalten, ja? Das können Sie behalten.
Ja?
Ja, natürlich.
Dankeschön.
Gern geschehen.
Vielen, vielen Dank.
Jeder Moment, in dem sich Frau R. an Sabine und ihre Geschichte erinnern kann, lässt Sabine strahlen. Bevor wir wieder gehen, erzählt Sabine noch von dem Moment, als sie durch Frau R. ihre Tochter wiederbekommen hat.
Da haben sie noch gesagt, heute holen wir deine Tochter zu dir. Und da haben sie mir die mit mir in die, meine Wohnung gebracht.
Ja.
Sie sind ein ganz toller Mensch.
Vielen, vielen Dank für Ihren lieben Besuch.
Gern geschehen. Und Ihnen nochmal ganz vielen Dank für alles. Auch wenn Sie sich an vieles nicht mehr erinnern können. Ich möchte Ihnen einfach nochmal Danke sagen für alles, was Sie getan haben.
Freue ich mich. Vielen Dank.
Gern geschehen. Ich würde sagen, wir stellen die Blümchen noch in eine Vase. Ja, wir stellen die Blümchen in die Vase.
Immer noch ganz aufgewühlt verlassen wir drei das Seniorenheim.
Puh, heftig.
Oh Mann, was ist
Gott. Der hat sich echt wieder erkannt. Du, die konnte sich so an einige Sachen wirklich gut erinnern.
Also es war auf jeden Fall ihre Frau R., oder?
Das ist sie. Ja. Das ist sie. Sie hat sich ja sofort auf ihrem Foto auch wieder erkannt. Oder? Gut, dass wir das Klassenfoto noch mit hatten.
Oh Gott.
Boah.
Wie geht's dir jetzt?
Also jetzt freue ich mich erstmal, dass sie mich erkannt hat und ich habe sie auch erkannt. Also es ist sie. Das ist sie. Das habe ich gemerkt. Also ja, das ist Frau R. Mir geht's gut. Ich konnte ihr nochmal Danke sagen für alles.
Und hast du das Gefühl, das irgendwie hat dir jetzt irgendwie geholfen, vielleicht auch so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man Abschluss sagen kann, aber irgendwie war das jetzt gut für dich, das zu machen?
Das ist unglaublich gut. Die Frau, die mir wirklich wichtig in meinem Leben gewesen ist, die unheimlich viel, ich sag mal so, die hatte schon Einfluss auf mich und die Frau hat irgendwie mein Herz jetzt nochmal berührt. Also das ist unglaublich. Also
Sabine geht mit einer schönen Erinnerung nach Hause. Und Frau R.? Sie hat jetzt einen Blumenstrauß, das Klassenfoto und ein Bild von Sabine und Yvonne auf ihrem Nachttisch stehen. Im Kleinen funktioniert die Aufarbeitung schon ganz gut. Zum Beispiel bei Sabine. Sie kommt gut damit voran, die Geschehnisse von damals zu verarbeiten. Sie ist dankbar für den Prozess. Sie sagt mir bei unseren Treffen immer wieder, dass sie dadurch viele nette Menschen kennengelernt hat, die sie so nie getroffen hätte. Und auch mit ihrer Familie wächst sie dadurch immer mehr zusammen. Ihre Tochter Yvonne ist eine wichtige Stütze für sie geworden bei der Aufarbeitung. Und andere Familienmitglieder? Wie stehen Sie zu Sabines Vergangenheit auf der geschlossenen Station?
Ich habe einen Halbbruder. Mein Halbbruder, der ist jetzt mittlerweile 84 oder 85 Jahre alt. Wir hatten eigentlich nie so engen Kontakt. Ich habe ja sehr viele Geschwister, also insgesamt 10 Geschwister. Und einer meiner Halbbrüder, zu denen habe ich jetzt wieder recht guten Kontakt. Und der hat das alles gar nicht gewusst, was damals passiert ist. Und ich habe ihn dann davon erzählt.
Und nicht nur das. Sabine schickt ihm auch einen Link zu der Fernsehdoku Trauma Tripperburg, die unsere KollegInnen beim MDR 2023 produziert haben. In der Doku erzählt sie auch ihre Geschichte und was sie auf der geschlossenen Krankenstation erlebt.
Und ich habe erst gedacht, mal sehen, wie er reagiert. Ich dachte vielleicht, dass er sagt, weil er ist ja nun schon viel, viel älter. Und dass er vielleicht sagt, na, das war damals so und das war richtig so. Überhaupt nicht. Es war unglaublich, wie der reagiert hat. Und da hat er dann gesagt, nein, ich habe es gesehen, aber ich wusste nicht, dass ich noch so viel Tränen habe. Und er hat dann gesagt, hätte ich das damals gewusst, ich hätte dir geholfen. Und ich wusste aber gar nicht, ich wusste, du warst weg, aber ich wusste nicht, wo du warst. Und er fand das ganz, ganz schlimm.
Sabines Offenheit und Mut, ihre Geschichte zu teilen, hilft den Geschwistern wieder zueinander zu finden.
Ich finde das ganz gut, dass das Menschen auch erfahren, ja, das bringt er noch mal näher sogar. Ja, das war unglaublich. Ich hätte nie damit gerechnet. Wirklich so. Und sicher gibt es immer Leute, die sagen, das ist richtig gewesen. Aber die könnt ihr ja gestohlen bleiben. Die interessieren mich nicht. Ja, ich habe genug Menschen. Es sind genug Menschen, die uns lieb haben.
Und es gibt die Menschen, die den betroffenen Frauen zuhören, ihre Geschichten erfahren wollen. Die Geschichte um die sogenannten Tripperburgen kann aufgearbeitet werden. Durch den Mut der betroffenen Frauen. Sie wurden lange klein gehalten und zum Schweigen gebracht. Jetzt finden sie ihre Stimme und leihen sie uns, um auf das Thema und das Leid aufmerksam zu machen. Ohne Sabine, Sarah und Bettina hätten wir diesen Podcast so nicht umsetzen können.
Stolz bin ich auf meine Kinder natürlich, dass ich die trotz meiner Handicaps, die da so angefallen sind, groß bekommen habe. Ich habe tolle Enkelkinder und ja, dass ich mein Leben in den Griff bekommen habe, mit Höhen und Tiefen, dass ich einen Mann habe, der zu mir hält.
Mir geht's sehr gut. Mit meinem Mann hatte ich auch sehr gute Jahre. Wir haben viel Kreuzfahrten gemacht. Ne? Ich habe gesagt, ich muss immer noch nachholen. In der DDR konnten wir nicht reisen. Ich sage, ich muss noch so viel sehen. Ne?
Also ich würde mir schon wünschen, dass das Menschen hören, zum einen Betroffene, die vielleicht noch nie darüber gesprochen haben Und vielleicht heute sagen, Mann, das belastet mich schon so lange. Ich möchte einfach mal darüber reden. Es ging mir nicht alleine nur so. Es gibt Menschen, die reden darüber. Es gibt Menschen, die interessieren sich jetzt für diese Geschichte. Also auch anderen Mut machen.
Das war Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Folge 6. Sabines Wunsch. Damit endet unser Podcast. Danke euch fürs Zuhören. Einen herzlichen Dank an alle Frauen, die mit uns gesprochen und ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Und auch an die ExpertInnen für zahlreiche Hintergrundgespräche und ihre Einschätzungen. Weitere Hintergründe, Fotos und Videomaterial findet ihr in unserem Themenschwerpunkt. Den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr auch die Doku Trauma Tripperburg. Unsere KollegInnen haben da mit weiteren ZeitzeugInnen gesprochen. Unter anderem auch mit Sabine und Yvonne. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da. Das war die 6. und letzte Folge unseres Podcasts. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Nach einer Idee von Anne-Kathrin Kanier und Charlotte Witt. Projektleitung Amelie Hüsny. Dramaturgie und Skript Sophie Rauch und Floris Asche. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Recherche und Fact-Checking Anne-Kathrin Kanier, Charlotte Witt, Pia Uffelmann, Julian Daum und Christine Kasten. Technische Produktion und Sounddesign Ole Zender. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski, mit Unterstützung des MDR-Rundfunkchores und des MDR-Sinfonieorchesters. Artwork Marie Ronniger und Jan Wurtmann. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg, ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, gefördert von MDR Next. Zum Schluss haben wir für euch noch einen Podcast-Tipp, der die 90er Jahre in Ostdeutschland thematisiert. Springerstiefel, Fascho oder Punk? So heißt der neue Podcast von MDR und ACB Stories. Gehostet von Buchautor Hendrik Bolz und Reporter Don Pablo Molemba. Sie treffen in dem Doku-Podcast Menschen, die davon erzählen, wie sie als Jugendliche im sogenannten Wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten. In 5 Folgen geht der Podcast der Frage nach, warum es damals für so viele Jugendliche auf eine Art cool war, Neonazi zu sein. Wie konnte rechte Gewalt zu einem ganz normalen Teil des Alltags werden? Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.